Guten Abend, sehr verehrte Anwesende, liebe Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Vortrag, die Einführung in die Anthroposophie. Es soll dann noch eine Reihe folgen von weiteren Vorträgen über dieses Thema. Der heutige Abend ist extra... Bin ich laut genug? Lauter. Das Wesen des Menschen ist der große Titel, Untertitel ist die freie schöpferische Individualität und ihre leibliche Grundlage. Und ich begrüße unseren Referenten, Herrn Dr. Wolfgang Peter aus Wien. Er hat das Doktorat als Chemiker erworben und ist auf dem Gebiet der Quantenchemie tätig. Außerdem Fachlehrer in der Waldorfschule in Wien für Physik und Chemie.
Ja, und dann bin ich auch tätig mit Schauspiel und Theater. Also ich leite einen Kurs für Sprachgestaltung. Und hierher gekommen nach Linz sind wir das erste Mal, indem wir von Rudolf Steiner die Mysteriendramen begonnen haben einzustudieren. Zwei haben wir schon gemacht, das dritte ist im Werden. Und wir haben große Freude gehabt, das hier in Linz zu spielen. Und vor allem habe ich riesige Freude, dass wir so herzlich empfangen werden hier heute wieder. Also bin sehr, sehr gerne hier und ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen sind, um ein bisschen was über Anthroposophie zu erfahren. Manche werden schon ein bisschen was wissen, manche vielleicht noch überhaupt nichts. Also wenn wir versuchen, uns ein bisschen hineinzutasten in dieses Gebiet. Wenn Sie zwischendurch oder nachher irgendwelche Fragen haben, wenn Ihnen etwas unklar ist, dann bitte sich nur zu rühren. Also ich möchte das sehr, sehr lebendig, sehr interaktiv irgendwie gestalten. Anthroposophie, also was bedeutet das überhaupt? Anthropos aus dem Griechischen, das ist der Mensch, der Aufgerichtete eigentlich, der Aufstehende, der Aufständige vielleicht sogar, also der einen Aufstand macht manchmal, jedenfalls der sich gegen die Erde stellt, emporrichtet, etwas, was sonst im Tierreich zum Beispiel nicht der Fall ist. Die Tiere sind alle so mehr oder weniger horizontal zur Erde gerichtet. Der Mensch ist der sich wirklich aufrichten kann und aus eigener Kraft gerade stehen kann. Ist gar nicht so einfach im Übrigen. Probieren Sie das einmal, die Augen zuzumachen und gerade zu stehen, wie viele Bewegungen da im Gang sind. Das ist ein ganz labiles Gleichgewicht, in dem wir uns eigentlich befinden. Und wir müssen ununterbrochen aktiv darum ringen, diese aufrechte Kraft, diese aufrechte Haltung zu bewahren. Das gibt schon dem menschlichen Bewusstsein einen ganz speziellen Charakter, der anders ist als beim Tier. Das Tier steht eigentlich schon kurz nach der Geburt auf seinen vier Haxen recht gut da und kann sehr schnell laufen, wie als Menschen brauchen eine ziemliche Zeit, bis wir uns da rappeln und in die Höhe kommen und uns eben aufrichten. Also das ist schon einmal ein auffälliges Merkmal, das den Menschen von den anderen Lebewesen, die wir hier auf Erden haben, deutlich unterscheidet. Selbst die Affen oder die Gorillas oder so, wenn Sie sich die genau anschauen, ist das eine sehr verpatzte, aufrechte Haltung, wenn Sie sich manchmal aufrichten. Also, und der Mensch, das zeigt sich dann schon in seiner ganzen Physiognomie auch, wie sich das ändert, alles im Vergleich zum Tier. Also zum Beispiel die Aufwölbung der Stirn mit der Gehirnbildung dahinter, wo vor allem das Vorderhirn stärker ausgebildet wird, weil bei den Tieren haben sie viel mehr da die Schnauze, das Äußere betont. Und da drinnen steckt einerseits viel mehr das Triebhafte, das Begierdenhafte beim Tier, aber geregelt durch Instinkte, sehr weisheitsvolle Instinkte, die zumindest dann sehr gut funktionieren, wenn das Tier in seiner artgerechten Umgebung lebt. Also weil das Tier im Vergleich zum Menschen viel mehr eingebettet ist, auch in seine ganze Umgebung. Eigentlich das Tier ist in Wahrheit, könnte man sagen, so groß wie das Territorium, das es bewohnt. So weit umspannt ist das, so weit ist es verbunden. Wir Menschen sind eigentlich viel reduzierter, aber dafür stehen wir so als einzelner Mensch bewusst der Welt gegenüber und können sie anschauen und betrachten, sagen, ich bin da und dort ist die Welt. Das Tier kommt auf die Idee gar nicht. Das Tier hat so mehr ein Einheitsbewusstsein, es ist eins mit seiner Umgebung. Sie dürfen sich nicht vorstellen, wenn ein Löwe hungrig ist und da läuft eine Gazelle vorbei, dass sie sich jetzt denkt, naja, aha, Beutetier, soll ich jetzt fressen oder gibt es moralische Einwendungen dagegen? Nein, es ist hungrig, der Löwe ist hungrig, es erlebt irgendwas, was da sich bewegt und dann stürzt es sich darauf. Aber es sieht zum Beispiel der Löwe nicht, dass er eh so gegenständlich wie wir. Es kann sich nicht so trennen davon. Und wenn der Löwe keinen Hunger hat, dann ist das Reh im Grunde gar nicht vorhanden für ihn. Dann spaziert es vorbei und das ist völlig uninteressant. Also das heißt, das innere Empfinden, das innere Erleben und das äußere Erleben rinnt so ein bisschen ineinander bei den Tieren. Ähnlich wie wir es in einer gewissen Weise im Traumbewusstsein haben, wir uns auch nicht so leicht trennen können von dem, was wir im Traum erleben. Da verschwimmen wir so ein bisschen mit den Dingen und wir können auch nicht bewusst sagen, nein, das will ich nicht. Wir sind eigentlich Getriebene des Traumgeschehens in der Regel. Ganz selten gibt es Träume, sogenannte luzide Träume, wo man im Träumen weiß, ich träume. Und dann kann man auch bewusst die Träume beeinflussen, aber das ist eher als eine seltene Situation. Also man hat im Traum nicht das Selbstbewusstsein, so wie man es als wacher Mensch hat. Und das Tier hat dieses Selbstbewusstsein auch nicht in dieser Form. Also das ist einmal ein großer Unterschied. Also das heißt, es geht um den Anthropos, um den Menschen, der sich hier auf Erden dieses Selbstbewusstsein auch erarbeitet. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema. Und Sophia, in dem Wort Anthroposophie, Sophia ist die Weisheit. Also Anthroposophie, so etwas wie die Weisheit über den Menschen. Also wir wollen etwas tiefer eindringen in das Wesen des Menschen, eigentlich uns selber kennenlernen. Kennenlernen vielleicht in einer etwas tieferen Weise, als dass wir uns nur so als äußerlich körperlicher Mensch von, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Kilo ansehen, sondern auch schauen, was für tiefere Kräfte noch in uns schlummern, Kräfte, die bis dorthin gehen, dass wir wirklich schöpferische Wesen sein können, ganz individuelle schöpferische Wesen. Das drückt sich also ein bisschen in dem Untertitel unseres heutigen Vortrags auf, also der Mensch als schöpferische Individualität und seine leibliche Grundlage. Denn wir haben auch natürlich das Körperliche in uns und wir werden, denke ich, heute im Laufe des Vortrags noch sehen, dass das noch sehr viel differenzierter betrachtet werden kann, als das meist heute geschieht. Dass es so mit dem äußerlich, fleischlich, stofflichen allein auch noch nicht getan ist, sondern dass es da so gewisse Zwischenstufen gibt, die überhaupt erst ermöglichen, dass das, was wir die schöpferische Individualität nennen, naja, sagen wir mal, in diesem Körper, guten Abend, in diesem Körper wohnen kann. Also, das heißt, Anthroposophie geht von Haus aus davon aus, dass der Mensch nicht nur körperlich-stoffliches Wesen ist, sondern dass da noch mehr drinnen steckt, dass da noch mehr zu finden ist. Das steht in Wahrheit überhaupt nicht in einem Gegensatz zur Naturwissenschaft, wenn man sie nicht dogmatisch nehmen will, weil die Naturwissenschaft an vielen Punkten einfach offene Fragen stehen lässt und stehen lassen muss. Und die Frage ist, kann man dort noch weitergehen, mit anderen Methoden vielleicht und weiteres finden, oder sagt man, die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist beschränkt. Rudolf Steiner, der die Anthroposophie entwickelt hat, war jedenfalls der Ansicht, dass das Erkenntnisvermögen des Menschen noch über diese Grenze hinaus ausgedehnt werden kann, wo wir nur das äußere Stoffliche betrachten. Sondern dass wir genauso auch gegenüber dem Seelischen, gegenüber dem Geistigen wirklich bewusst zu einer Erkenntnis erwachen können. Das ist allerdings viel schwieriger in einer Weise, weil wir uns dem Seelischen, dem Geistigen nicht so einfach gegenüberstellen können wie der materiellen, gegenständlichen Welt. Nicht? Weil das ist recht leicht. Die Sessel da und sie sitzen da so brav mir vis-à-vis, ich kann sie genau studieren. Wenn wir schon anfangen, unser eigenes Seelisches zu studieren, na, da wird es schon schwierig, weil wir uns nicht gut trennen können dafür. Also wir müssen eigentlich, wenn wir das Erkenntnisvermögen erweitern wollen, müssen wir lernen, uns gegenüberzustellen, auch zum Beispiel dem Seelischen, betrachtend ihm gegenüberstellen zu können. Das ist also sehr viel schwieriger. Aber vielleicht kann ich Ihnen im Zuge des Vortrags so ein bisschen eine Anregung oder Ideen geben, wie man sich auf diesen Weg begeben kann. Also der Mensch als körperliches Wesen zunächst. Er erlebt in sich etwas, was wir als das Seelische bezeichnen. Was ist das Seelische? Das ist so schwer zu fassen schon. Wir alle sprechen davon, wir haben es, wir haben Bewusstsein, aber was ist dieses Seelische? Wie kann man es näher greifen? Und dann noch eine wesentliche Frage, was ist das Geistige des Menschen? Das eigentlich Schöpferische. So, jetzt habe ich zwei wichtige Begriffe, das Seelische und das Geistige. Das wird nämlich sehr gerne so ineinander verwoben oder nicht genügend getrennt. Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Und dass man es nicht ordentlich trennt voneinander, geht im Grunde schon weit in die Vergangenheit zurück. Geht nämlich im Grunde auf ein altes Kirchendogma zurück, aus dem 9. Jahrhundert ungefähr. Dort hat man nämlich einmal dogmatisch festgestellt, der Mensch ist ein Wesen aus Leib und Seele und die Seele hat ein paar geistige Eigenschaften. Aber das eigentlich Geistige, das heißt das Schöpferische, und das Schöpferische, das ist überhaupt das am schwersten zu begreifen. Das ist das, was im Grunde aus dem Nichts heraus etwas Neues in die Welt hineinstellt. Im großen Stil vielleicht eine ganze Weltschöpfung hineinstellt, nur im kleinen vielleicht ein Kunstwerk oder irgend so etwas. Aber wir haben so einen kleinen Funken dieses Schöpferischen in uns. Und man hat damals eben in der Kirche Angst gehabt, dass der Mensch also zu überheblich, zu selbstbewusst wird. Und dann hat man ihm halt das Geistige ziemlich zusammengestutzt und hat gesagt, du bist eigentlich nur ein seelisches Wesen. Seele haben durchaus in gewisser Weise auch die Tiere, denn sie erleben etwas, sie haben Bewusstsein, sie erleben etwas. Also um Bewusstsein zu haben, braucht man Seele. Aber mit dem Bewusstsein allein ist noch nicht die schöpferische Kraft verbunden und ist noch nicht das Selbstbewusstsein verbunden. Also dazu brauche ich eben dieses Geistige des Menschen, das ist sein eigentlicher Kern. Und die Frage ist aber jetzt, wie wirkt das alles zusammen? Geistiges, Seelisches, Körperliches. Da haben sie in den vergangenen Jahrhunderten die Philosophen vielfach den Kopf zerbrochen. Es ist dann so das Problem, das sogenannte Leib-Seele-Problem entstanden. Sie hören schon Leib-Seele-Problem, vom Geist war schon gar nicht mehr die Rede, weil ohne dass die Menschen es wirklich realisiert haben, geht es auf das Kirchendogma von damals zurück. Das hat man sich halt dann gewöhnt. Gibt nur Leib und Seele. Aber wie wirken die zusammen? Seele ist sowas Luftiges, sowas schwer zu fassendes. Und so ganz anders als das körperliche Dasein. Also wie wirkt das auf den Körper? Das war so die große Rätselfrage. Gab es die verschiedensten Theorien, wie das entsteht, aber keine hat wirklich weitergeführt, richtig. Also wie wirkt das Seelische im Körperlichen? Ja, im Körperlichen, da können wir jetzt auch noch weiter unterscheiden. So ein Gegenstand wie der Sessel hier, oder besser in der Natur draußen, ein Stein, das ist ein Kunststein, aber die toten Gegenstände in der Natur, also das rein Stoffliche, ist das genau dasselbe wie das, was zum Beispiel eine Pflanze ausmacht? Ja, es sind andere Stoffe in der Pflanze, würde man sagen. Gut, da sind ähnliche Stoffe, Holz, wissen Sie, dass das sich auch in den Pflanzen bildet, in den Bäumen bildet, aber ist ein Unterschied zwischen einem äußeren Gegenstand, der tot ist, und einem Gegenstand, der lebendig ist? Ist da ein Unterschied? Offensichtlich ist ein Unterschied, also dass die toten Gegenstände werden mit der Zeit zerfallen, früher oder später, die Steine, die Kristalle in längerer Zeit, das Holz wird früher vermodern, wenn es irgendwo draußen steht. Also es zerfällt, aber es bildet sich nicht direkt von selber. Nicht? Warum? Dass das Holz entsteht zum Beispiel, muss vorher die Tätigkeit einer Pflanze da sein, da muss ein Baum einmal wachsen. Und ein Baum hat noch ganz andere Gesetzmäßigkeiten in sich als der bloß tote Stoff. Also was sind diese Kräfte des Lebens, die wir eben besonders in den Pflanzen beobachten können, die aber natürlich auch in uns hoffentlich tätig sind. Weil wenn sie aufhören, in uns tätig zu sein, dann ist es halt vorbei mit uns als körperlichen Menschen zumindest. Weil dann tritt gerade beim stofflichen Körper sehr schnell der Zerfall ein. Also wenn die Lebenskräfte nicht in uns tätig sind. Woher kommen diese Lebenskräfte? Das ist die Frage. Nur Sie werden sagen, na, da gibt es ja heute schon die Antwort der Naturwissenschaft. Also da gibt es in den Zellen die Gene und irgend sowas. Und da ist der Bauplan des Lebewesens drinnen. Und irgendwie ist halt eine komplexe Biochemie damit verbunden. Also es sind im Grunde biochemische Vorgänge. Und aus denen ist irgendwie langsam die Pflanzenwelt, die Tierwelt und schließlich, hurra, wir auch herausgesprungen. Naja, ganz so einfach ist die Geschichte aber nicht. Wenn man dann ein bisschen nachbohrt und fragt, ja, wie ist denn das so ganz genau? Also die Gene als Bauplan der Lebewesen, abgesehen davon einmal die Frage, wie der Bauplan überhaupt zustande kommt, wer hat den gezeichnet oder, ja, sagt man Zufall. Zufall und Notwendigkeit heißt es in der Evolutionslehre. Also Notwendigkeit, das sind die Naturgesetze, denn man muss sich alles fügen, was auf Erden stofflich steht. Das ist schon klar, diese Notwendigkeit ist da und der Rest ist Zufall, Würfelspiel im Grunde der Natur und was lebensfähig ist, was sich halt bewährt, bleibt über und so sei also das ganze Leben entstanden. Ist die Frage, ob dann wirklich, ob das so weit geht, dass dann letztlich wir dastehen, also wären wir halt ein großes Zufallsprodukt. Und die Frage ist noch immer, was in dem Zufall, ob in dem Zufall nicht auch was noch drinnen steckt. Das Wort ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht fällt etwas zu aus einer anderen Schaffenssphäre noch, die über das bloß materiell, physikalisch-chemische hinausgeht. Ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass es mehr Gesetzmäßigkeiten und tätige Kräfte noch in der Natur gibt als physikalisch-chemische. Also von Haus aus sollte man das nicht ausschließen. Eines steht auf jeden Fall fest, selbst wenn dieser Bauplan einmal fertig ist und in den Genen da drinnen steckt, angeblich, ich werde Ihnen gleich sagen, warum angeblich, nämlich angeblich deswegen, weil fragen Sie jetzt einen Genetiker, ob er Ihnen aus dem Gencode vorhersagen kann, wie das zugehörige Lebewesen aussehen wird. Das heißt, ich gebe ihm den Genbauplan eines unbekannten Lebewesens, sage, soll jetzt rechnen mir heraus, wie das Lebewesen ausschauen wird. Nicht einmal ansatzweise möglich. Nicht einmal ansatzweise möglich. Das ist nämlich das Interessante. Das heißt, nach heutiger naturwissenschaftlicher Kenntnis zumindest ist der Ausspruch, in den Genen liegt der Bauplan eines Lebewesens, also eine sehr, sehr kühne Aussage zumindest, die also nicht im geringsten wissenschaftlich bestätigt ist. Man kann nur eines sagen, wenn ich bestimmte Gene verändere, dann werden bestimmte Eiweißstoffe in dem Lebewesen nicht gebildet oder anders gebildet. Und das führt dann zu Änderungen im Aussehen des Lebewesens, keine Frage. Aber dass man aus den Genen herausrechnen könnte, sozusagen, ob das jetzt eine Bakterie ist oder ob das der Mensch ist oder ein Affe ist oder ein Katzerl oder sonst was, das geht nicht. Ganz interessant. Ja, vielleicht, wenn einer den ganzen Genbauplan im Kopf hat, erkennt er, das ist der Bauplan von der Katze, weiß ich, wie die ausschaut. Aber da muss er vorher die Katze gesehen haben und sie kennen. Also aus den Genen heraus kann man das nicht ausrechnen. Also da ist der Bauplan nicht drinnen. In Wahrheit ist es nämlich nichts anderes als eine Art, naja, Stoffzulieferungsplan, könnte man sagen. Es ist so eine Art Logistik, dass zur richtigen Zeit die richtigen Stoffe geliefert werden, damit sich ein Lebewesen, ein bestimmtes Lebewesen bilden kann. Aber die formenden Kräfte, die es gestalten, die kommen eigentlich von woanders her. Die sind da zumindest nicht drinnen zu finden. Das reicht nicht aus. Das ist nur einer der Faktoren drinnen. Also es scheint noch etwas anderes zu geben. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Wir sind in der Naturwissenschaft, obwohl sich das noch nicht so herumgesprochen hat im Grunde, namentlich in der Physik, weit über den Materialismus des 19. Jahrhunderts noch hinaus. Also das 19. Jahrhundert war die Blütezeit des Materialismus, wo man gedacht hat, also man kann die Welt erklären dadurch, dass ich alles auf das Stoffliche zurückführe. Das Stoffliche besteht aus Atomen, hat man sie genannt, und Atome seien so Art, weiß ich nicht, kleine Kugelchen oder kleine Gegenstände, winzig kleine Gegenstände halt, und die wirbeln irgendwie nach bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeiten durcheinander, und das möge alles erklären. Ja, so dachte man bis 1900, und 1900 war dann der große Umbruch mit der Entwicklung der Quantentheorie. Ich bin selber also auf dem Gebiet tätig irgendwo, daher kenne ich das relativ hautnah, die Geschichte, die hat dieses Bild vollkommen weggefegt. Also wir wissen heute, dass es keine kleinen Dinge gibt. Wir sprechen zwar nach wie vor von Atomen und meinen damit, dass in kleinen Raumbereichen bestimmte Kräfte wirksam sind, die bestimmte Gesetzmäßigkeiten haben, die aber nichts gemein haben mit Gegenständen, wie wir sie aus unserem sinnlichen Erleben kennen. Also wir haben gerade in der Physik gelernt, dass die Welt teilweise ganz anders ausschaut, als wir sie so unmittelbar erleben. Dass das nur für diese Dimension, für unser sinnliches Wahrnehmen, ist das sicher richtig. Also ich sage, da ist ein Sessel und ich kann mich auch verlassen, dass der wirklich da ist, wenn ich mich da aufsetze. Also das wird funktionieren, aber das als Grundmodell für die Welt schlechthin zu nehmen, ist schon rein physikalisch nicht tragbar. Also diese kleinen Teilchen, wie man sie damals noch genannt hat, die haben nämlich die merkwürdigsten Eigenschaften. Man kann heute ein und dasselbe Teilchen an zwei Orten gleichzeitig haben. Zum Beispiel. Nicht indem man es zerteilt. Das Ganze ist zugleich da und zugleich dort. Wir können uns das gar nicht vorstellen, aber es ist physikalische Realität und man kann es messen, die Auswirkungen. Oder es können 1000 solche, na Sessel zwar nicht, aber 1000 Atome oder 10.000 auf einem und demselben Fleck sich befinden. Geht genauso. Also mit wirklich so Gegenständen, wie wir sie kennen, geht das nicht. Das heißt, wir haben es nicht mit einer dinghaften Realität zu tun. Materie ist also selber schon ganz was anderes, als wir es uns gedacht haben. Man ist dann dazu gekommen zu sagen, naja, es ist eigentlich konzentrierte Energie, wenn man so will, die man sehr wohl dann freisetzen kann. Wir kennen das aus der Atomtechnologie, da wird so ein bisschen der Schleier gelüftet, was da an Energie drinnen steckt. Ich meine, in so einem daumennagelgroßen Stück Materie steckt so viel Energie drinnen, dass wir wahrscheinlich, na, wir tun es lieber nicht, aber ganz Linz in die Luft sprengen könnten. So viel Energie liegt da drinnen, wenn das wirklich umgesetzt würde. Also das heißt, bei so einer Atombombenexplosion werden minimalste Mengen von Stoff in reine Energie aufgelöst, in reine Strahlungslicht- und Hitzeenergie. Und das ist die eigentliche Grundlage. Das heißt, auf dem Grunde der Materie liegen ungeheure Energiemengen, die aber gefesselt sozusagen sind. Gefesselt in einen winzigen Raumbereich. Und jetzt geht die Naturwissenschaft, die Physik schon sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, selbst die Energie ist nicht das Letzte, sondern, jetzt kommt ein ganz abstrakter Begriff, der aber in unserer Zeit gar nicht verwunderlich ist, hinter der Energie steckt Information. Das sind so die neuesten Ideen, die kommen. Also was eigentlich schon gar nicht mehr greifbar ist, es wird irgendwie immer ungreifbarer, also uns zerrinnt irgendwie in der Physik eigentlich die Materie zwischen den Fingern. Und trotzdem hat sie massive Auswirkungen, wenn wir sie so in unserem großen Maßstab da sehen. Aber dahinter steckt also etwas ganz anderes. Also das heißt, wenn wir den Menschen betrachten wollen, dann werden wir erst recht also schauen müssen, dass wir nur so dieses äußere gegenständliche Bild, dass das vielleicht da auch nicht genügt. Dass das eben auch bei dem Leben, bei dem Lebendigen, schon bei der Pflanze und so weiter, nicht genügt. Wenn da jetzt der Begriff Information gefallen ist, Information hat was mit Formen zu tun, mit Formkraft auch zu tun, das ist nämlich gemeint mit diesem Begriff, der halt in der Physik sehr abstrakt gefasst wird. Aber Information hat auch was zu tun mit dem, was das Leben bildet, formbildende Kräfte eigentlich, die es sind. Und das ist etwas, was etwa Goethe sehr stark gesucht und auch erleben konnte, diese formbildenden Kräfte etwa in der Pflanze. Er hat sich sehr, sehr viel beschäftigt mit Pflanzen, mit dem Wachstum von Pflanzen und hat versucht sozusagen dieses Geheimnis des Lebens aufzuspüren. Und hat sich überhaupt gefragt, woran erkenne ich überhaupt das, was eine Pflanze ist? Wieso erkenne ich das? Woher weiß ich das? Ja, wir wissen es alle irgendwo, wir erkennen es sofort, aber warum eigentlich? Was ist das Charakteristische einer Pflanze? Und dem hat er versucht nachzuspüren. Er ist dann darauf gekommen, ja, ein gewisses Formprinzip liegt dem zugrunde eigentlich allen Pflanzen. Und das verwandelt sich, metamorphosiert sich. Und er hat gesagt, das Blattprinzip ist es eigentlich. Also so eine Blattgestalt, die finde ich aber wieder in dem zentralen Spross, die finde ich wieder in den Kelchblättern, die finde ich wieder in den Blütenblättern, ja selbst in den Staubgefäßen. Das ist verwandelte Blattform. Und eigentlich, wenn ich die Pflanze versuche jetzt innerlich zu erleben, dann ist es wie dieses Formprinzip des Blattes, sich verwandelt, umgestaltet und das macht es aus. Und er ist so weit gekommen, dass er im inneren seelischen Erleben ein Bild vor sich gehabt hat, das er die Urpflanze genannt hat. Also sozusagen das schaffende, gestaltende Prinzip, das in jeder Pflanze tätig ist. Und das ganz Interessante war, es gibt so ein berühmtes Gespräch zwischen Goethe und Schiller. Da waren beide auf einer Naturforscherversammlung. Da ist auch über Botanik gesprochen worden, in Jena war das irgendwo und damals, also sehr abstrakt auch schon, das Linnäische System, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, nachdem man die Pflanzen klassifiziert, also da wird im Grunde die ganze Pflanze zerrupft und dann zählt man halt, wie viele Blütenblätter die hat und wie viele Staubgefäße sie hat und dadurch kann man sie in ein System einordnen und dadurch werden die Pflanzen klassifiziert. Und beide, sowohl Goethe wie Schiller, haben das einfach schrecklich gefunden. Ich dachte, aber vom Leben ist da nichts mehr. Ich meine, da muss ich die Pflanze erst tot machen und zerrupfen und das sagt mir doch nichts über das Leben. Und dann hat auf dem Heimweg der Goethe dem Schiller eben entwickelt seine Urpflanze, hat ihm das geschildert und der Schiller hat gesagt, ja, das ist gleich was anderes, da haben sie eine großartige Idee gefunden. Und dann ist der Goethe ganz böse geworden und gesagt, ja, das kann man lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie auch dazu mit Augen sehe. Er hat sie nämlich erlebt, in einem inneren Bild, nicht was Äußeres, Sinnliches natürlich, aber es war für ihn nicht einfach eine Idee, die er sich ausgedacht hat, sondern es war ein bildhaftes, ganz konkretes, bildhaftes Erleben, man würde sagen eine Imagination, also ein wie ein Traumbild, aber nur eines, das was mit der Realität ganz stark zu tun hat, das also nicht irgendwie ganz chaotisch ist, sondern das ganz in sich geordnet ist und aus dem heraus man eigentlich die Pflanzen sehr gut verstehen kann. Verstehen kann zum Beispiel, wie sich ein und dieselbe Pflanzenart unter bestimmten Klimaveränderungen verwandelt, verändert, warum dann die Blätter zum Beispiel dicker, breiter, größer, spitzer und so weiter werden. Also er konnte dieses erlebte Bild der Urpflanze dann sehr gut anwenden für seine Forschung und damit erklären, wie sich die Pflanzenformen verändern, differenzieren. Nichts mehr, nur Zufall. Evolutionslehre sagt heute, das ist alles Zufall, gewürfelt und irgendwas, was funktioniert, bleibt über. Ja, mag sein, mag stimmen, aber es ist einfach zu wenig. Zu wenig Erklärung nämlich. Weil, wenn ich sage, es ist Zufall, dann verzichte ich eigentlich darauf, weiter irgendwas darüber aussagen zu können. Und Goethe, obwohl er eigentlich vor der Entwicklung der Evolutionslehre steht, ist damals schon einen Schritt weiter gegangen und hat eigentlich das Prinzip gefunden, das dahinter steckt. Das dahinter steckt und jetzt macht, warum das sich so oder so verwandelt unter bestimmten äußeren Bedingungen. Also das kann man sehr wohl nachvollziehen. Aber diese Urpflanze ist eben etwas, was man nur innerlich als Bild erleben kann. Das heißt, Goethe ist es gelungen, mit seinem Bewusstsein, mit seinem, naja, nennen wir es Denken, zumindest so lebendig zu werden, dass erstens also das Denken ganz lebendig ist und dass es bildhaft geworden ist, ganz bildhaft. Also das heißt, das Denken selber lässt sich weiterentwickeln. Wir sind eben heute so ganz das abstrakte Denken gewohnt. Also abstraktes Denken heißt sehr bildloses Denken, dafür streng logisch, ableiten von Schritt zu Schritt. Und bei Goethe ist das anders. Also das hat er eigentlich total gehasst, dieses so logische Ableiten und Ding, das war ihm ziemlich zwider. Und Mathematik, er hat zwar die Mathematiker sehr geschätzt, aber selber wollte er damit nichts zu tun haben. Also da war er nicht sehr begabt, aber er war sehr begabt darin, ein bildhaftes Denken, eben ein lebendig sich verwandelndes bildhaftes Denken zu entwickeln, das aber ganz streng an der Wirklichkeit erzogen ist. Also das nicht in Fantastereien sich verliert, sondern mit dem man wirklich präzise Naturforschung eigentlich betreiben kann, in Wahrheit. Der Weg ist halt in den Naturwissenschaften weitgehend aber anders gegangen, weil man sich dort halt mehr auf das abstrakte Denken, auf das, was man jetzt zählen und mathematisch berechnen kann, beschränkt hat. Hat schon was für sich. Also ich bin selber Naturwissenschaftler und hauptsächlich mit Berechnungen beschäftigt, also ich schimpf gar nicht drüber. Aber ich sage nur, es ist nicht die einzige Möglichkeit, sich der Wirklichkeit zu nähern, sondern es gibt noch einen ganz anderen Weg. Also diesen Weg, das Denken bildhaft lebendig werden zu lassen, aber streng an der Wirklichkeit es zu erziehen. Dann dringt man tiefer ein, auch zum Verständnis dieser Lebenskräfte, dieser Formbildekräfte, wenn man so will, die in jedem Lebendigen wirken und die im Toten nicht mehr wirken, aufgehört haben zu wirken, zumindest. Denn in Wahrheit, die meisten toten Gegenstände sind auch einmal irgendwo aus dem Lebendigen heraus entstanden. Selbst bei den Kristallen sieht man das noch, dass da fast ein pflanzenähnlicher Bildungsprozess zugrunde liegt. Denken Sie nur im Winter an die Eisblumen. Wir sagen nicht umsonst Eisblumen oder Fensterblumen. Schauen Sie sich die Formen an. Das sind so in Andeutung fast so Wachstumsformen einfacher Pflanzen. Die wirken nämlich beim Aufbau eines Kristalls auch drinnen. Nur das geht immer weiter, bis das Ganze im Stofflichen erstickt und erstarrt. Die Fensterblumen zeigen es nämlich deswegen noch diese Formbildungen, weil sie sogenannte Mangelkristalle sind. Chemiker nennen das Mangelkristalle, weil da zu wenig Stoff herankommt. Das ist eben nur die kondensierte Feuchtigkeit aus der Luft, da ist nicht genug Stoffnachschub da und dann bilden sich diese Formen, bevor das so ganz als fertiger Kristall erstarrt. Sonst hätte man lauter Eiskristalle wirklich drauf. Also das heißt, da ist es vorzeitig noch festgehalten worden ein bisschen. Und also auch in den Kristallbildungen ist eigentlich ein Lebensprozess tätig, der aber dann erstarrt, der erstickt im Stofflichen, könnte man sagen. Und etwas Ähnliches ist also dann, wenn der Mensch oder das Tier oder auch die Pflanze stirbt oder zugrunde geht, dann schaffen es also diese Formbildekräfte, diese lebendigen Bildekräfte nicht mehr gegen das Stoffliche anzukommen. Das heißt, dann gewinnen wirklich die rein physikalisch-chemischen Prozesse die Überhand und dann erstarrt es darin. Also das macht es dann tot und starr. Dann kann es eigentlich im Grunde nur mehr zerfallen als Folge. Also das heißt, wir haben in der Pflanze schon ein Prinzip drinnen, das wir Leben nennen können, das wir Bildekräfte nennen können. Steiner nennt das eben auch die Bildekräfte oder sogar den Bildekräfte-Leib, den der Mensch hat, den das Tier hat, den auch die Pflanze hat. Denn sonst würde sie eben sich nicht lebendig gestalten. Und das ist eben etwas, was zum rein stofflich-körperlichen dazukommt. Also das heißt, wir haben jetzt den stofflichen Leib, wir haben den Bildekräfteleib. Manchmal nennt den Steiner auch den Ätherleib. Ätherleib, das ist ein Begriff, also der Begriff Äther den hat in sehr unglücklicher Weise die Physik im 19. Jahrhundert gebraucht, also als Theorie, nämlich wie sich das Licht ausbreitet, hat man gesagt, er braucht einen stofflichen Träger und das sei dieser Äther, der sollte nur ganz eigenartige Eigenschaften haben, die sehr abstrus waren, er müsste nämlich 10.000 Mal dichter als Stahl sein, damit man die Lichtgeschwindigkeit erklären kann. Andererseits muss er so viel durchlässiger als die Luft sein. Also irgendwie war das ein sehr kurioses Prinzip und man hat diesen Äther dann letztlich in der Physik auch fallen gelassen. Also diesen Äther meint aber Steiner damit nicht. Er meint eher das, was die Griechen gemeint haben. Dort kommt nämlich das Wort Äther oder Aether her und das war etwas, was entstanden ist, aus dem Erlebnis eigentlich des blauen Himmels, interessanterweise. Und das ist jetzt für unser Thema aber insofern interessant, weil die Griechen noch eine gewisse Empfindung dafür hatten, dass gewisse, sagen wir mal, gestaltende, formende Kräfte gerade, sagen wir, vom Himmelszelt, vom Kosmos hereinkommen auf die Erde. Und dass nämlich namentlich das Leben nicht nur als rein irdisches Phänomen zu verstehen ist, sondern dass da ein gewisser kosmischer Einfluss auch da ist. Dass diese Bildekräfte, wie wir es jetzt nennen würden mit Steiner oder mit Goethe, dass die auch etwas zu tun haben mit dem Kosmos draußen. Dass das also nicht etwas ist, was nur im Irdischen beschränkt ist, sondern was mit dem Kosmos zu tun hat. Ist insofern ja auch schon sehr naheliegend, wenn man etwa die Pflanzen hernimmt, wodurch ernähren sich die Pflanzen? Sie ernähren sich eigentlich sehr wesentlich durch das Sonnenlicht. Das ist das ganz Wesentliche. Und damit kommt aber nicht nur Energie herein, die sie dann für ihre Lebenstätigkeit brauchen, sondern es kommen eben auch formende Kräfte herein. Mit den vielen Rhythmen, die in dem Sonnenlicht drinnen liegen, die modifiziert werden, dann zum Beispiel auch durch Planetenkonstellationen. Das wird meistens heute sehr schief angeschaut von den Naturwissenschaftlern, aber in Wahrheit braucht man es nur genauer untersuchen. Man findet, namentlich bei einfachen Pflanzen, kann man sehr wohl dann noch finden, wie in den Wachstumsgesetzmäßigkeiten sich abbilden, gewisse kosmische, planetarische Rhythmen. Und nur je komplizierter die Pflanzen werden, je mehr sie eigentlich ins Stoffliche hineingegangen sind, desto mehr habe ich nicht mehr ein unmittelbares Abbild der jetzigen kosmischen Situation, sondern es ist sozusagen ein festgewordenes Bild, das jetzt selbstständig bis zu einem gewissen Grad weiter wirklich da drinnen und dadurch modifiziert ist und dadurch ist es dann nicht mehr so leicht zu erkennen. Aber gerade wenn man zu sehr einfachen Pflanzen zurückgeht, kann man das sehr deutlich sehen, wie das auch mit äußeren Planetenkonstellationen zusammenstimmt. Also das und dafür hatten die Griechen so ein gewisses Gespür, sagen wir mal. Und das meinten sie mit dem Ausdruck Aether. Das ist das, was dann später auch das fünfte Element genannt wurde. Also es gibt die vier irdischen Elemente, sozusagen Erde, Wasser, Luft und Feuer, also Energie würde man halt heute sagen oder so. Und es gibt aber noch das fünfte Element, das ist eben dieses Ätherelement, das aus dem Kosmischen hereinkommt und das im Grunde also etwas zu tun hat, gerade mit diesen Lebens, mit diesen gestaltenden Lebenskräften, die Natur beleben und durchleben. Und jetzt können wir uns fragen, wo diese Kräfte überall wirken. Sie wirken in uns auch. Sie wirken überall in uns. Sie wirken zum Beispiel auch an unserer Gehirnbildung mit. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich will nämlich jetzt der Frage nachgehen, wie kommt Goethe auf seine Urpflanze? Also er hat die Pflanzen angeschaut, er hat sein lebendiges Denken entwickelt, er hat innerlich erlebt das Bild der Urpflanze an der äußeren Natur, aber als inneres Bild. Das heißt, er hat sein Denken so weit gebracht, dass es diese Gesetzmäßigkeiten erleben konnte. Warum? Weil im Denken in Wahrheit dieselben Kräfte tätig sind. Dieselben Kräfte sind in uns tätig. Wir haben nur allerdings in unserem Bewusstsein normalerweise, einen sehr abstrakten, kargen Schatten davon, von den realen Kräften, die dahinter stecken. Aber Die realen Kräfte findet man dort, wenn man schaut, welche Kräfte das Gehirn überhaupt erst bilden, damit es fähig wird, uns Gedanken bewusst zu machen. Das Gehirn ist nämlich nicht das, was die Gedanken macht. Das ist wieder so ein bisschen ein materialistisches Vorteil. Also das Gehirn ist das, was denkt. Das Gehirn denkt nicht. Das Gehirn hat einen ganz anderen Zweck. Das Gehirn macht uns die Gedankentätigkeit bewusst. Nämlich gerade dadurch, dass es als etwas Stoffliches dieser Bildetätigkeit, dieser Bildekräftetätigkeit, dieser formgebenden Tätigkeit einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Und überall, wo Widerstand ist, wo ich Widerstand spüre, dort entsteht Bewusstsein. Also durch die Welt auch Widerstand. Da wache ich auf. Wenn ich so durch die Gegend gehe oder in einer Badewanne bei 36 Grad liege, so da schwindet das Bewusstsein sehr dahin. Da kommt man leicht ins Träumen hinein. Wenn das Wasser kalt wird durch den Unterschied, dann wachen wir auf. Dann fröstelt es uns, dann werden wir munter. Also am Gegensatz, am Widerstand wachen wir auf. Und diese Aufgabe hat das Gehirn. Und es ist sogar sehr interessant, das zu verfolgen. Man kann ja heute gerade in der Gehirnforschung sehr viele Details schon erfassen. Man kann sozusagen zuschauen heute geradezu, was das Denken im Gehirn tut. Es löst nämlich gewisse Prozesse aus und auch gewisse Wachstumsprozesse aus. Das Gehirn ist einerseits, fast das Toteste in uns. Jedenfalls das heikelste Instrument in uns. Also das Gehirn geht ununterbrochen an der Schwelle des Todes spazieren. Es gibt Organe, die viel lebendiger sind, wenn man zum Beispiel die Leber hernimmt. Die Leber ist also ein ganz wesentliches Stoffwechselorgan. Da spielen sich unglaubliche Bildetätigkeiten drinnen ab, sowohl stofflicher Natur als formbildender Natur, dass da die richtigen Eiweißstoffe zur richtigen Zeit gebildet werden. Gigantisch, was da passiert. In Wahrheit ist die Leber viel intelligenter als das, was da oben passiert. Das ist nur so eine Randbemerkung. Aber wenn wir da mit Bewusstsein aufwachen wollten, da, das wird man nicht erpacken mit unserem Bewusstsein. Also wir haben eigentlich das Gehirn da oben, weil das so vergleichsweise dumm ist gegenüber den anderen Organen, dass unser Bewusstsein mitkommt, langsam ein bisschen mitzubuchstabieren und bewusst zu verfolgen, was da passiert. Und das passiert eben dadurch, dass das Gehirn so an der Grenze des Absterbens ist. Das ist ja das Heikelste. Wenn das ein paar Minuten nicht mit Sauerstoff versorgt wird, ist schon vorbei. Das Gehirn braucht fast ein Viertel der Körperenergie, nur um nicht abzusterben. Das ist ein Wahnsinn. Es hat 4% der Körpermasse ungefähr und verbraucht ein Viertel der Körperenergie, nur damit es nicht kaputt wird. Nicht zum Denken. Weil es ist wurscht, ob man schlafen oder wachen, es braucht immer dieses Viertel, nur um nicht kaputt zu werden. Und die Nervenzellen sind so nahe am Tode, dass sie sich im Grunde nicht mehr regenerieren können. Also die Nervenzellen, die wir so maximal bis zur Pubertät ausgebildet haben, mit denen müssen wir den Rest des Lebens auskommen. Beziehungsweise wir müssen lernen, mit immer weniger auszukommen, weil Tausende und Abertausende täglich absterben und verschwinden. Also wir lernen so im Laufe unseres Lebens mit immer weniger Hirn auszukommen, sozusagen. Manche haben von Anfang an schon ein bisschen weniger, aber gut. Also, aber was tut sich trotzdem? Es ist doch eine interessante Tätigkeit passiert doch, diese Nervenzellen, die haben ja so schöne lange Fasern dran, das, wenn man das genau anschaut, schaut das so ein bisschen wie pflanzenartige Lianen oder sowas aus. Und da vernetzt sich das Ganze. Das unter dem Einfluss unserer Denktätigkeit, nämlich in Wahrheit. Und daher bildet sich eigentlich unsere Denktätigkeit also fast minutiös im Gehirn ab. Also nirgends sonst wo im Körper bildet sich unsere Bewusstseinstätigkeit so direkt ab wie im Gehirn, dort kann man das fast mitverfolgen. Daher gibt es also eine starke Korrespondenz also zwischen der physiologisch fassbaren Tätigkeit und auch der Bewusstseinstätigkeit. Aber das ist eben genau das, diese Lebenskräfte, die das gestalten, die diese Wachstumsprozesse auslösen, wo diese Nervenfasern weiterwachsen, sich verbinden. Und an dem eigentlich werden wir bewusst. Also dass sozusagen diese Bildekräfte da hineintauchen und gegen den Widerstand dieser fast absterbenden Nervenzellen ankämpfen immer wieder und sie formen. Und an dem wachen wir auf. Das heißt, unser Denken hat etwas zu tun mit den Kräften, die das Leben bilden. Und das konnte Goethe eigentlich erleben. Und darum konnte er sich so gut also in die Pflanzen hineinversetzen, weil dort dieses Prinzip am reinsten vorhanden ist. Am reinsten ist dieses Prinzip dort vorhanden. Allerdings trotzdem ist die Frage, warum uns das jetzt bewusst wird. Also durch den Widerstand. Aber warum sind die Pflanzen nicht bewusst? Oder sind die auch bewusst? Oder wie schaut das aus? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Stein, Pflanze, Tier, Mensch? Da gibt es doch irgendwie so, nicht nur der Gestalt nach, sondern auch vom Bewusstseinsgrad her irgendwie einen Unterschied. Also hat die Pflanze ein Bewusstsein? Oder unterscheidet sie sich da vom Tier? Oder ist es genauso? Also so dem Empfinden noch würde man eher sagen, die Pflanze schläft eigentlich die ganze Zeit. Sie hat so das Bewusstsein, das wir in der Nacht haben, wenn wir schlafen. Da wissen wir nämlich nichts. Und tatsächlich in der Nacht, wenn wir schlafen und unser Bewusstsein irgendwo ist, wo wir zunächst einmal nicht wissen, wo es ist oder ob es abgeschaltet ist einfach oder keine Ahnung, aber da erwacht gerade die Lebenstätigkeit sehr stark. Also wir brauchen nämlich gerade den Schlaf deswegen sehr stark, weil wir untertags gerade durch unsere Bewusstseinstätigkeit unseren Organismus, naja, ich sage einmal, abnützen. Sehr stark. Die Bewusstseinstätigkeit ist nämlich etwas, was die Lebenskräfte hemmt in einer gewissen Weise oder zurückdrängt. Weil zurückdrängen muss. Weil wenn die ganze Fülle der Lebenskräfte da wäre, wäre unser Bewusstsein so überflutet, dass wir gar nichts wahrnehmen würden. Das ist so, wie wenn wir einen grellen Scheinwerfer hineinschauen, sagen wir ja Licht, jetzt müssten wir eigentlich alles sehen, aber wir sind blind im Grunde. Und so ist es da auch. Also wenn wir zum Beispiel mit der Leber denken würden, wird man so geblendet werden von der ungeheuren Intelligenz, die da in Wahrheit tätig ist, diese Intelligenz dieser Bildekräfte da drinnen, dass wir gar nichts erleben würden. Also wir würden voll geblendet werden. Wir müssen also im Grunde diese Lebenstätigkeit, wie das eben beim Gehirn der Fall ist, sehr stark zurückdämpfen. Ganz stark zurückdämpfen. Also wir können so bewusst sein, wenn wir da ein Organ haben, das wirklich an der Schwelle des Todes ununterbrochen steht. Also das ist gerade so weit, dass es gerade noch geht. Ein Schritt dann weiter und es wäre aus. Also wir sind ein ganz riskiertes Wesen sozusagen. Bei einfacheren Lebewesen, einfacheren Tieren oder auch ist das alles nicht so heikel. Es ist so, je mehr es gegen Menschen zugeht, umso heikliger wird die Geschichte da oben. Also bei den niederen Tieren, bei einem Regenwurm oder was, das noch gar kein so ein richtiges Nervenzentrum da oben hat, den kann man zerstückeln und der regeneriert sich wieder. Selbst der Frosch, wenn man ihm ein Haxerl ausreißt, wächst es noch irgendwie verkleinert nach. Ich bitte das nicht zu tun, aber also da sind noch sehr viel stärkere Lebenskräfte, aber das Bewusstsein ist halt also eher schwach. Also so ein Frosch wird weniger philosophische Überlegungen anstellen. Aber wir können das. Also wir danken das dem Tod in uns sozusagen. Aber nur, wir halten das also nicht ununterbrochen durch, sondern wir brauchen immer Auszeit in der Nacht eben, wo das, was wir bei Tag anrichten, durch unsere Bewusstseinstätigkeit, wo das wieder repariert wird. Einigermaßen zumindest. Einigermaßen, weil irgendwann geht es ja trotzdem, wie wir wissen, mit allen von uns bergab. Es ist halt einmal so der Weg des Lebens. Also, dass wir eben auch sterbliche Wesen sind und das hängt auch unter anderem mit unserer Bewusstseinstätigkeit zusammen. Also, die fördert auch diese Todeskräfte in uns. Und das Bewusstsein wird sogar in der Regel stärker, wenn man älter wird. Ich meine, wenn es dann zu sehr zusammenbricht, das Werkzeug oben, dann kann es passieren, dass man natürlich auch in Demenzerscheinungen oder so hineinkommt, dann ist es schon einen Schritt zu weit gegangen. Aber im Grunde wird der Mensch mit dem Alter bewusster, wenn Sie denken, so ein Jugendlicher, noch, ja, glaubt zwar, er weiß alles und kennt alles und ist ja gut, aber eigentlich träumt er noch viel mehr von der Welt und ist noch gar nicht so wach. Und wir sind ja auch noch gegen viele Dinge nicht so wach. Denken Sie noch, man geht durch die Straße an so vielen Dingen tagtäglich vorbei. Hat die Augen offen gehabt, die Ohren offen gehabt und wie viel davon hat man wirklich bewusst gesehen? Fragen Sie sich, was alles war, welche Leute, was haben die angehabt, was war im Schaufenster drinnen? Ja, wenn einem was besonders interessiert hat, das merkt man sich natürlich, aber der Rest ist, verträumt man eigentlich. Also wir sind immer noch sehr, sehr schwach bewusstem Wesen, immer noch. Das ist etwas, was sich aber im Zuge der Menschheitsentwicklung verschärft hat, also gesteigert hat, das Bewusstsein. Die Menschen waren in der Vergangenheit noch viel, viel träumender, aber auch mehr verbunden mit der Natur. Also mit einem Bewusstsein, dass, ich will es nicht direkt mit dem Tier vergleichen, aber dass in einer ähnlichen Situation halt nur auf einer höheren Ebene irgendwo ist. Also viel mehr mit der Natur verbunden, auch mit der Gemeinschaft viel instinktiver verbunden, mit der Großfamilie, mit dem Stamm oder so irgendwo, mit denen man durchs Blut verbunden ist. Das war einem selbstverständlich und man hat sich als eines gefühlt. Und das ist immer mehr zerbrochen, wenn man so will. Also auch diese Strukturen zerbrechen mit der Zeit, dafür wächst das Bewusstsein. Also nicht nur da im Gehirn oben bauen wir ab, wir haben auch in dieser Verbundenheit mit der Natur und mit der Verbundenheit mit der Blutsgemeinschaft zum Beispiel, auch da sind Abbaukräfte in Wahrheit hineingekommen. Also es ist ein interessantes Phänomen, nämlich, wenn man sich fragt heute, ja, aber es gibt kaum mehr Familie, was nicht eine Scheidung oder irgend sowas gibt, ich glaube 50% ist so ungefähr die Scheidungsrate zur Zeit. Das hätte es früher nicht gegeben. Also jetzt ist das normal, es trennt sich, es zerfällt irgendwo. Es ist ein Prozess, der aber zusammenhängt mit dieser wachsenden Bewusstseinsentwicklung. Das ist einfach ein Nebeneffekt davon. Und kann nur überbrückt werden, wenn man dann bewusst aus freiem Willen heraus die Gemeinschaft wieder sucht. Aber diese instinktive Bindung sozusagen an die Gemeinschaft, auch an die Natur, die verlieren wir immer mehr. Das ist der Entwicklungsweg. Das wird auch nicht aufzuhalten sein. Also wenn wir nicht wollen, dass das alles ganz zugrunde geht, dann müssen wir heute aus unserem Bewusstsein heraus die Initiative ergreifen und uns bewusst mit den Mitmenschen, vielleicht eben sogar über die Blutsgemeinschaft hinaus auch sich zu verbinden, dass nicht nur immer meine Familie nur, sondern vielleicht sind die anderen auch gar nicht so schlecht. Also dass es auch Brücken darüber gibt oder auch völkerübergreifend und dergleichen. Also das sind große Aufgaben, die jetzt immer mehr auf uns zukommen. Also wir sind jetzt mit unserem Bewusstsein in einem Stadium dort, wo diese alten instinktiven Kräfte immer mehr zugrunde gegangen sind schon fast und wo wir warten auf die schöpferische Individualität, die aus eigenem freien Willen heraus das ersetzt, das aus freiem Willen wieder sucht. Das ist eine Randbemerkung zwischendurch. Also diese Bewusstseinskräfte, die wirken, wenn man so will, tötend, abbauend im Organismus. Das ist einmal was Wesentliches. Die Pflanzen haben diese Kräfte im Wesentlichen noch nicht. Sie kommen, so ein bisschen streifen sie heran, dort wo die Pflanze in die Blütenbildung kommt. Weil dort hört dann das Wachstum sehr bald auf. Da bildet sich die Blüte, dann noch die Samen drinnen, die Frucht und dann also die Früchte mit den Samen drinnen, die fallen dann runter und dann stirbt die Pflanze, wenn sie so eine einjährige Pflanze ist. Und wenn es eine dauerhafte Pflanze ist, nicht ein Baum oder was, dann ist es im Grund nur die Schlacke der früheren Jahre, die zurückbleibt, die ihn eigentlich trägt. Und darauf wachsen geht es ja auch wieder neue Triebe heraus und die sterben dann irgendwann wieder, wenn im Herbst, wenn die Früchte reif werden, dann dann stirbt es wieder ab, verholzt immer mehr. Also dort, wo es in die Frucht- und Samenbildung geht, dort streift so die Pflanze ganz, ganz leise heran an diese bewusstseinsbildenden Kräfte, könnte man sagen. Und das sind interessanterweise gerade die Pflanzen, Blüten sprechen ja ganz stark zu unserem Bewusstsein. Sie sprechen eigentlich sehr stark zu unserem Gemüt. Ein grünes Blattl allein sagt nur relativ wenig, aber ja, Rose oder Veilchen oder Lilien oder was anschaut, die haben eigentlich so eine gewisse seelische Stimmung, könnte man fast sagen. So also eine gewisse seelische Anmutung. Ein Veilchen hat was, einen ganz anderen Charakter als eine Rose, die da so kräftig dasteht, oder eine Mohnblume oder irgendwas. Bei manchen Pflanzen geht es dann sogar so weit, dass sie so stark von diesen Bewusstseinskräften berührt wird, ich sage einmal berührt wird, wie von außen berührt wird, dass sie drinnen Substanzen bildet, die dann sehr stark interessanterweise aufs Bewusstsein auch wirken. Noropium zum Beispiel in der Mondpflanze und dergleichen. Also wo so die Giftpflanzen entstehen, Gifte entstehen, die Alkaloide entstehen, die sehr stark aufs Bewusstsein wirken. Da ist so, dass das ähnliche verwandte Substanzen werden nämlich im Gehirn gebildet, bei den Nerven dort. Da passiert das auch sehr stark. Da gibt es diese Synapsen, wenn Sie schon was davon gehört haben, das ist so am Ende der Nervenfasern und da gibt es gewisse Substanzen drinnen, die Botenstoffe im Gehirn, sind so Bläschen drinnen, die zerplatzen dann und die führen zu einer leichten Vergiftung da oben. Das sind nämlich praktisch dieselben Substanzen, die auch da in den Pflanzen gebildet werden, in den giftigen Pflanzen. Da entsteht das Bewusstsein, also gerade dort, wo sozusagen der Anfang der Vergiftung da ist. Also Sie sehen, das Bewusstsein ist eine riskante Geschichte. Wir gehen immer an einer Selbstvergiftung, am Rande der Selbstvergiftung vorbei. Und das müssen wir heute in der Nacht eben ausgleichen wieder, oder muss das unser Organismus ausgleichen, weil wir bewusst können wir es eh noch nicht, also. Aber zum Glück unser Organismus tut das, weil in der Nacht eben diese Bewusstseinskräfte herausgehen. In der Nacht sind wir eigentlich so im Grunde wie eine Pflanze, weil eine, die nicht in der Erde steckt, sondern die im Bett herumliegt, aber die sich auch nicht viel bewegt, so wie sich die Pflanze nicht bewegt. Und nur das Interessante ist, gerade die Bewusstseinskräfte gehen dann weg, nur sie sind dann gerade nicht bewusst, das ist das Gemeine daran. Also was hat es mit diesen Kräften jetzt auf sich? Das ist doch interessant, also in der Nacht ist das weg. Beim Tier im Übrigen ist der Unterschied zwischen Wachen und Schlafen nicht so ausgeprägt wie bei Menschen. Also bei uns Menschen ist es so, dass wir untertags relativ wach sind, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, und in der Nacht wird es finster. Dazwischen gibt es noch die Phase der Träume, wobei wir die Einschlafträume und die Träume mitten in der Nacht meistens uns eh nicht erinnern können dran, gerade noch den Aufwachtraum, bevor wir aufwachen, da erhascht man noch ein bisschen was davon. Und dazwischen ist aber eine große Phase, wo es einfach finster ist, wo wir nichts erleben. Beim Tier ist es eigentlich so, dass es bei Tag niemals so wach wird wie der Mensch. Das heißt, es kommt niemals so weit, sich ganz klar der Welt gegenüberzustellen, zu sagen, ich bin da, die Welt ist dort. Sondern es ist immer so ein bisschen was Traumhaftes. Aber dafür ist es in der Nacht auch nicht so finster. Das heißt, das Tier träumt eigentlich immer in gewisser Weise. Bei uns ist der Unterschied schroffer. Das ist das Charakteristische. Also wir haben sozusagen wir haben das Tagesbewusstsein gewonnen auf Kosten des Nachtbewusstseins, wenn man so will. Das Nachtbewusstsein ist aber natürlich eine ganz interessante Sache. Da könnte man interessante Dinge erleben. Ist die Frage, wie man dort hinkommt. Naja, wenn wir das einmal verfolgen. Vielleicht noch etwas zu diesen Bewusstseinskräften. Diese Bewusstseinskräfte, die auch in den Tieren drinnen wirken, die bringen aber auch die bringen auch bei den Tieren zum Beispiel das mit sich, was die Instinkte der Tiere etwas sind, was die Instinkte der Tiere regeln. Die Pflanze in dem Sinn braucht keinen Instinkt wie das Tier. Die wächst auf ihrem Platz und die hat ihre Wachstumsgesetzmäßigkeiten da drin, aber das reicht nicht aus für ein Tier, das sich bewegt in einer Umwelt und dort Beute suchen muss und so weiter, sich an veränderte Situationen anpassen muss, da müssen noch andere Kräfte dazukommen. Das sind also diese Kräfte, die mit den Bewusstseinskräften zusammenhängen. Und wenn man sich diese Instinkte der Tiere anschaut, dann ist sehr auffällig, dass das ganze Leben der Tiere überhaupt auch sehr stark sich nach kosmischen Rhythmen richtet, die sogar noch viel weiter gehen als die der Pflanzen. Bei den Pflanzenrhythmen kann man nämlich sehr deutlich verfolgen, wie sie vor allem mit dem Sonnenrhythmus, mit dem Mondenrhythmus zusammenhängen und leise Differenzierungen durch die einzelnen Planeten sogar noch eine Rolle spielen. Also alles das, was die sogenannten Wandelsterne sind, also die sich am Himmel verschieben in ihrem Verhältnis zu den Fixsternen. Das, was das tierische Leben regelt, das sehr stark auch ja mit den Jahreszeiten zusammenhängt. Wenn Sie denken, die ganzen Fortpflanzungszeiten, die Rumpfzeiten und dergleichen. Aber bei jeder Tiergattung anders. Also es ist ja nicht bei jeder gleich. Das wird dann nämlich gar nicht funktionieren. Das richtet sich nach Kräften, die man sehr gut ablesen kann, am Gang der Sonne durch den Tierkreis. Das heißt, wenn man den Weg durch die Sternbilder sich anschaut. Der Name Tierkreis kommt nämlich nicht von ungefähr. Das heißt, da sind gewisse markante Tiere dann herausgeholt als Repräsentanten, aber im Grunde hängen also diese Instinktkräfte, diese Bewusstseinskräfte überhaupt zusammen mit diesen großen kosmischen Verhältnissen, die angedeutet sind durch den Tierkreis. Das geht also noch über das Pflanzenhafte weit hinaus. Das Pflanzenhafte hat mit den Planetaren, mit den Wandelsternen was zu tun. Und daher hat man seit langer Zeit diese Bewusstseinskräfte, die auch im Tier, aber auch in uns walten, als kosmische Kräfte bzw. als astrale Kräfte bezeichnet. Aster ist aus dem Griechischen heißt der Stern, also aus der Sternenwelt. Das geht noch über die Planetenwelt, über die Wandelsterne hinaus, also hat was mit den Sternenkonstellationen zu tun. Und das ist auch bis dorthin reicht auch unser sinnliches Bewusstsein. Wir können jeden Abend drauf schauen in die Sternenwelt. Das ist auch nicht zufällig, dass unser Bewusstsein bis dorthin reicht, mit Hilfe unserer sinnlichen Augen auch. Das sind alles nicht so Zufälle in Wahrheit. Also wir können genauso weit schauen, als die Kräfte kommen in Wahrheit, die in unserem Bewusstsein tätig sind. Und die Tiere richten sich eben sehr stark nach diesen Konstellationen. Wir Menschen haben das schon wieder sehr, sehr viel mehr verloren. Wir haben das mehr ins Innere hineingezogen. Wir haben zwar sozusagen bilden das in uns in gewisser Weise nach, aber es ist eben nur mehr eine Nachbildung in gewisser Weise. Daher hat man früher aber sehr oft gesagt, der Mensch ist ein Mikrokosmos, also ein kleiner Kosmos, der den großen Kosmos abbildet, abspiegelt. Aber jeder Mensch ist für sich ein eigener Mikrokosmos in gewisser Weise. Also lauter Mikrokosmen sitzt man da herum. Und je mehr sich das eben aber auch absondert und so in den kleinen Bereich hinein im Grunde zurückzieht, desto dichter und wacher wird aber auch das Bewusstsein. Das ist das Interessante. Solange das Tier ist noch ganz, ganz draußen, richtet sich instinktiv nach dem. Da ist wahnsinnig viel Weisheit drinnen, die das organisiert. Aber das Tier träumt eigentlich nur davon. Wir haben viel, viel von dieser Weisheit verloren. Das merken wir an so vielen Dingen, nicht wahr? Wir essen zu viel, fressen zu viel, oder wie soll ich das sagen? Und also ein Tier würde das in der Regel nie tun. Also Tiere, ja, Haustiere vielleicht immer überfüttert, aber das sind wir wieder schuld als Menschen. Aber in der Natur kommt ein Tier nie dazu. Also das hat das richtige Maß. Und wir Menschen sind oder können maßlos sein, weil wir diese Instinkte verloren haben. Also das heißt, wir haben diese kosmische Weisheit so in uns hineingezogen, dass wir aber die Verbindung zu draußen verloren haben. Und jetzt ist das so, so ein bisschen ein eigenständiger Kosmos geworden, der dann sehr verzerrt manchmal halt nur ist. Also wenn ich sage, der Mensch als Mikrokosmos, ist er manchmal auch ein bisschen ein verzerrter Mikrokosmos. Also es ist nicht so ganz das Idealbild des großen Kosmos draußen. Aber unser Bewusstsein ist stärker und dichter geworden. Also man kann sich vorstellen, einfach je mehr das komprimiert wird, desto heller und dichter wird das Bewusstsein, also desto wacher werden wir. Je mehr sich das ausdehnt, desto dünner wird es, desto traumartiger wird das Bewusstsein. Je enger es wird, desto heller wird es. Und das hängt zusammen, diese Kräfte, die jetzt sich da zusammenziehen, zu unseren Bewusstseinskräften, die so diesen Mikrokosmos bilden im Grunde. Das sind auch die Kräfte, die etwas zu tun haben mit unserem Egoismus, wenn man so will. Wir wollen ein eigener Kosmos sein. Jeder will ein eigener Kosmos sein und möchte möglichst viel, aber in seinem eigenen Kosmos drinnen haben. Mein Kosmos muss der schönste und größte und beste sein. Etwas in sich hineinziehen zu wollen, weil eines ist nur noch in dem Ganzen nämlich immer noch nicht drinnen, das Schöpferische. Das ist noch immer nicht drinnen. Weil auch der ganze große Kosmos ist einmal irgendwo geschaffen worden oder wie immer entstanden jedenfalls, aber das ist selber auch noch nichts Schöpferisch-Tätiges. Da muss noch das geistige Prinzip kommen. Also wir sind noch nicht beim Geistigen. Wir sind jetzt so beim Seelenhaften irgendwo, weil diese Bewusstseinserlebnisse hängen auch mit dem Seelenhaften zusammen, was die Pflanze eben nicht hat, das Tier aber schon und wir Menschen auch. Aber es hat zunächst einmal diese Tendenz, sich abzugrenzen, um dadurch selbstbewusst auch zu werden. Also wir unterscheiden uns. Ich bin ich. Das ist also der Egoismus aber letztlich. Und dieser Egoismus, der aber selber nicht schöpferisch tätig ist, lebt eigentlich immer vom Raub, in Wahrheit. Weil wie soll sich das Seelische vermehren, stärker werden, als durch Raub? Wenn es selber nichts schaffen kann, dann muss es rauben irgendwo. Also, und Sie werden lachen, das ist der Grund für vieles, was dann auch im Äußeren so passiert. Weil unsere äußeren Taten sind nämlich sehr stark bestimmt durch das, was in unserer Seele drinnen ist. Das heißt, eigentlich wollen wir seelisch rauben oder müssen sogar, insofern wir noch nicht dieses Schöpferische so ganz entwickelt haben. Sofern wir nur Ego sind, müssen wir eigentlich rauben und das setzt sich bis ins Äußere hinein fort. Auch das Tier muss das in gewisser Weise, nur ist es da, durch den großen Makrokosmos noch durch die Instinkte geregelt. Da kommt was Großes herein. Wir haben das schon sehr stark verloren. Also daher beginnt bei uns dieser Egoismus sehr leicht über das gesunde Maß hinaus sich zu entwickeln manchmal. Wir brauchen ihn, sonst könnte man nicht bewusst sein, sonst könnte man gar nicht so als einzelnes Wesen da stehen. Sonst würde man vielleicht noch pflanzenartig irgendwo schlafen in der Welt draußen. Wäre es vielleicht friedlicher, aber wäre irgendwie fad. Nicht wahr? Also, wir müssen diesen Egoismus entwickeln, um ein einzelnes Wesen zu werden. Und das ist die Voraussetzung, Individualität zu werden. Also wir müssen uns abtrennen können. Ja, selbst aus der Blutsgemeinschaft heraus abtrennen können. Nicht nur, ich bin aus dem und dem Clan und ich muss den anderen umbringen, weil der aus dem anderen Clan ist und der hat uns an was angetan, also Blutrache und so weiter. Aber wir können Individuum sein, müssen Individuum sein, also wirklich einzelner Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, aber um das zu werden, müssen wir durch die Phase des Egoismus hindurchgehen. Aber was kommt jetzt noch dazu, das, was uns zum eigentlichen Menschen macht? Also dieses schöpferische Funke in uns, das, was wir unser Ich nennen. Ich und Ego ist nämlich nicht ganz dasselbe. Übrigens, das Wort Ich hat was zu tun mit dem Wort Anthropos, mit dem Aufgerichteten. Nicht äußerlich von der Übersetzung her, aber versuchen Sie mal zu erleben, was in dem Wort Ich, I, Ich beschreibe es nicht, es ist so das Aufgerichtete. Ich ist der aufgerichtete, atmende Mensch. Im Grunde. Das steckt als Bild dahinter. In der Sprache kann man nämlich sehr, 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 sehr bewusst Bilder erleben. Man muss nur tiefer ein bisschen gehen, als nur beim Begriffsmäßigen hängen zu bleiben. So ist als Bild zu erleben, was tut das I in mir? Das I in mir streckt mich eigentlich. Das ist wie ein Lichtstrahl, der durch mich durchgeht, mich aufrichtet. Und da strömt der Atem durch und im Atem ist sehr stark das Seelische tätig. Das merken wir. Wir merken sofort, wie sich die seelische Stimmung ändert, wenn sich der Atem ändert. Also wenn wir zum Beispiel Atembeklemmung haben, kriegen wir sofort Angstgefühle. Da kann man sich fast nicht retten dagegen. Das keine Luft kriegen, kriegt man sehr schnell die Panik. Wenn der Atem ruhig und entspannt, fühlen wir uns auch wohl. Wenn das ganz entspannt geht, dann fühlen wir uns richtig wohl. Also der Atem wirkt am unmittelbarsten aufs Seelische. Also das heißt, der aufrechte, beseelte Mensch. Das Beseelte, das sind aber noch mehr diese astralen, egoistischen Kräfte auch drinnen, aber das, was uns aufrichtet und was uns vom Tier unterscheidet, eben gerade diese aufrechte Haltung, das uns heraushebt. Das uns heraushebt auch aus dem rein Triebhaften. Das beim Tier durch Instinkte geregelt ist, das beim Menschen nur mehr sehr wenig durch Instinkte geregelt ist und wir einen anderen Ersatz finden müssen und ihn finden in unserem eigenen individuellen Ich. Beim Tier wirkt sowas, was Rudolf Steiner dann nennt, die Gruppenseele, das Gruppen-Ich, zum Beispiel der Löwen, was nichts anderes heißt, als die Löwen haben bestimmte Instinkte, die sie führen, die eben für die Löwen spezifisch sind. Für die Gazellen sind wieder ganz andere Kräfte dazu notwendig, aber das wirkt für die ganze Gruppe. Das haben wir als Einzelner. Was beim Tier, für eine ganze Tiergruppe gilt, gilt für uns als einzelner Mensch, das Ich. Das heißt, wir sind sozusagen unsere eigene Gruppenseele oder unser eigener Gruppengeist. Jeder von uns ist so etwas. Und das ist aber auch etwas, was wirklich das Schöpferische jetzt hereinbringt. Jetzt sind wir wirklich beim Geistigen. Das Schöpferische ist etwas, was fast nicht erklärbar ist, weil das schöpferisch sein im höchsten Sinne heißt, aus dem Nichts heraus etwas Neues in die Welt hineinbringen. Also selbst diese Bewusstseinskräfte, diese kosmischen Kräfte bringen immer in immer neuen Kombinationen, zwar aber im Grunde das, was als fertiger Kosmos da ist. Was sich zwar ändert irgendwie in der Konstellation, aber es ist einmal ein geschaffener Kosmos da. Wir suchen die Kräfte, die den ganzen Kosmos erst hervorgebracht haben. Die sind verwandt mit dem, was in unserem Ich drinnen wirkt. Das heißt, dieselben Kräfte, die diesen Kosmos erst hervorgebracht haben, mit denen ist unser Ich verwandt, dieser schöpferische Funke, aus dem Nichts heraus. Wie sagt die Naturwissenschaft heute, die Welt ist mit dem Urknall entstanden. Das Nichts ist explodiert. Man fragt sich, wie kommt das Nichts dazu zu explodieren? Naja, also als Bild ist es ja gar nicht so schlecht. Wenn man es von außen betrachtet, mag ja sogar irgendwas dran sein. Es ist sogar ein Fortschritt zu Steiners Zeiten. Im Übrigen war das Bild des Kosmos noch ein ganz anderes. Da hatte man noch die Forschung, also das heißt Anfang des 20. Jahrhunderts, davon reden wir jetzt. Der Kosmos, den hat es im Grunde ewig schon gegeben. Ja, schon in der Bibel steht irgendwas, das einmal geschaffen wurde, aber die Naturwissenschaft dachte jedenfalls seit Newton, also den gibt es seit Ewigkeiten, den wird es in Ewigkeiten geben, Ende. Und darin läuft alles nach mechanischen Gesetzmäßigkeiten ab. Das war das Bild, also endlos läuft es weiter. Erst im 20. Jahrhundert dann auch so, zur gleichen Zeit, wie Steiner die Anthroposophie entwickelt hat, interessanterweise, ist dann langsam durch Einstein im Übrigen die Idee hereingekommen, der Kosmos könnte etwas sein, was sich ausdehnt, was sich verändert mit der Zeit. Das heißt, was irgendwann einmal vielleicht aus einem Punkt heraus entstanden ist. Und so ist dann langsam die Urknalltheorie entstanden und dann hat man gewisse Befunde gefunden, dass tatsächlich so eine Art Expansionsbewegung im Kosmos stattfindet. Also seitdem gibt es die Urknalltheorie. Also wo man sagt, im Grunde ist der Kosmos einmal aus dem Nichts heraus entstanden, warum auch immer. Das kann man physikalisch nicht mehr weiter hinterfragen. Man kann es erst, weil äußerlich physikalisch kann es erst fassen, wenn es da ist, mit dem Nichts. Was tue ich da? Da kann ich physikalisch nichts messen. Aber wir als Menschen können zwar dort auch nichts messen, aber wir können aus diesem Nichts heraus etwas schaffen. Wenn wir wirklich schöpferisch tätig sind, dann schaffen wir aus dem Nichts heraus. Das ist nämlich ganz interessant. Es steht in Goethes Faust so schön, da im zweiten Teil erzählt der Mephisto, mit dem er ja da verbunden ist, also er wird ins Reich der Mütter führen. Und das ist so was ganz Schauriges, weil du wirst dort also den Schritt nicht hören, den du tust, und gar nichts mehr sehen. Also du wirst ins Nichts hineingeführt im Grunde. Und der Mephisto selber im Übrigen kann dort gar nicht hin, weil der Widersacher, der Teufel, nämlich auch diese schöpferischen Kräfte nicht hat. Der hat zwar die Ego-Kräfte, mit dem Egoismus kann er sehr gut umgehen, aber das ist eben nichts Schöpferisches. Also er kann dem Faust gar nicht dorthin folgen. Und der Faust sagt aber dann, na bitte, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Den ganzen Kosmos. Ja, im Prinzip steckt das dahinter. Also dort sind die eigentlichen geistigen Kräfte. Also etwa das, was sie dann in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte geschildert finden, da geht es darum, in letzter Konsequenz um diese Schöpfung aus dem Nichts heraus und wie sich das dann langsam entwickelt. Und da geht es letztlich dann auch darum, wie der Mensch einen Funken dieser Kraft mitbekommt. Denn er wird nach dem Bilde dieser Götter, es sind eigentlich eine Mehrzahl von Göttern im Übrigen, da werden in der Bibel genannt die Elohim, ist im Hebräischen dann die Mehrzahl. Also es ist eine Gemeinschaft von Göttern, aber das auch nicht so am Rande. Aber jedenfalls, sie gestalten den Menschen nach ihrem Bilde, und damit ist nicht gemeint das äußere Bild, weil das sind nicht irgendwie so wie wir schon herummarschiert, sondern als Bild ist gemeint Bild ihres schöpferischen Geistes. Von dem bekommen wir etwas mit. Halt ganz winzig klein. Also wir müssen jetzt nicht gleich größenwahnsinnig deswegen werden, ganz im Gegenteil. Aber wir dürfen auf der anderen Seite oder müssen das Bewusstsein haben, dass wir damit aber auch schöpferisch die Welt verändern können und damit auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Weil beim Tier übernimmt die Verantwortung die Gruppenseele oder was immer das ist. Also jedenfalls nicht das einzelne Tier selber. Der Löwe ist nicht verantwortlich für das, was er tut. Sicher, wir können ihn in Ketten legen, aber er kann nichts dafür, was immer er tut. Also er folgt nur seiner Natur, den Instinkten. Die könnte man verantwortlich machen. Wir als Menschen können es selber sein durch diesen schöpferischen Funken in uns. Und dieses Schaffen aus dem Nichts, naja, das bedeutet aber für den Menschen schon etwas Gewaltiges. Weil wenn wir aus dem Nichts etwas schaffen können, dann heißt es vor allem als allererstes, was schaffen wir als allererstes aus dem Nichts heraus? Uns selber. Nicht als körperliches Wesen, aber als geistiges Prinzip, als geistige Individualität. Das heißt, als geistiges Wesen sind wir das, was wir selber aus uns machen. Insofern sind wir ein Ich. Und damit wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben, haben wir halt einen Körper mitbekommen, der lebendig ist. Wir haben das Ego-Bewusstsein einmal mitbekommen. Alles als Basis, die diesen Funken trägt, der noch ganz winzig ist, der noch ganz klein ist. Wenn nur der Funke herumschwirren würde in der Welt, dann täte man es noch sehr schwer. Da wird man noch Äonen brauchen, um weiterzukommen. Also wir sind auf eine gute Basis gestellt, die uns, wenn man so will, die Götter geschenkt haben, die uns diese großen schöpferischen Kräfte geschenkt haben, um da jetzt im Kleinen anzufangen, einmal uns selbst umzuschaffen, weiterzuschaffen, weiterzuentwickeln. als nächstes weiterzuwirken bis in unsere Körperlichkeit hinein, also in unsere Bewusstseinskräfte, das heißt das Ego verwandeln, vielleicht das Ego einmal so ein bisschen erziehen, dass es nicht immer von selber durchgeht, sondern mal die alle da Instinkte übernehmen, so Zügel anziehen vielleicht, oder einmal auch die Sporen geben, wenn wir zu lässig irgendwo in der Hängematte nur liegen, also alles Mögliche, indem wir dann also dieses Ego erziehen, verwandeln wir es eigentlich erst zu einer wirklichen menschlichen Seele. Vorher ist es nur eine sehr naturhafte, sehr triebhafte Seele, die ganz also auf, nur durch die Sinnlichkeit bestimmt ist. Nicht, dass an der Sinnlichkeit was Schlechtes ist, aber wenn wir nur durch die Sinnlichkeit gezogen werden, dann finden wir uns nicht. Also wir müssen lernen zu sagen, ja, da gehe ich gern und da vielleicht nicht. Also das kann unser Ich zum Beispiel machen. Also indem es das Ich diese Ego-Kräfte verwandelt, unter seine Herrschaft bekommt, wird das Ganze erst zur wirklich menschlichen Seele. In einer sehr differenzierten Form, Steiner unterscheidet es dann noch genauer, aber damit will ich es jetzt gar nicht belasten. Das kann man mal vielleicht in einem nächsten Vortrag irgendwo noch genauer schildern. Aber dann wird es zur menschlichen Seele und das ist aber dann auch etwas, naja, was überbleibt, wenn wir durch den Tod gehen. Das ist nämlich jetzt vielleicht noch so am Ende eine wichtige Frage, weil was passiert? Dieser schöpferische Funke in uns ist, da er aus dem Nichts heraus schaffend tätig ist, sich selbst eigentlich aus dem Nichts heraus immer wieder neu schafft. Ja, was soll da vergehen daran? Es schafft sich aus dem Nichts heraus. Das ist unzerstörbar. Es ist nicht dick, dünn, klein, groß, sondern es hat einfach die Kraft, tätig zu sein, aus dem Nichts heraus. Also dieser geistige Funke ist das, was grundsätzlich unverlierbar ist. Nur alleine ist er noch sehr wenig. Da haben wir nicht einmal noch die Ego-Kräfte, die uns ein bisschen Bewusstsein geben, weil auch dieser schöpferische Funke, nämlich für sich alleine, ist er nicht bewusst, wenn er nicht irgendwo sich spiegeln kann drinnen, irgendwo hineinschauen kann. Selbst die großen Götter, die Elohim, wie es in der Bibel geschildert wird, brauchen eigentlich die Schöpfung als Gegenwurf, um sich darin zu spiegeln. Sie tun ihr Werk, und die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Und dann nachher betrachten sie ihr Werk und sagen, siehe, es war gut. Und gut heißt, es ist so geworden, wie wir wollten. Aber da müssen sie es erst anschauen können. Das ist nämlich der Grund, warum die Schöpfung dann heraus entsteht eigentlich. Das ist der Prozess, wo diese Elohim selber zum Bewusstsein im Großen aufwachen. Die bringen halt einen ganzen Kosmos hervor. Einen riesigen Kosmos, den Makrokosmos. Nur wir arbeiten einmal an unserem Mikrokosmos und arbeiten den um. Das ist so der erste Schritt. Und daran werden wir unser Selbst bewusst. Daher haben wir Selbstbewusstsein, das die Tiere nicht haben. Die Tiere haben Bewusstsein, also ein traumartiges Bewusstsein, wo sie sich nicht trennen können von der Welt nicht richtig. Wir können uns gegenüberstehen. Wir können uns auch unserem Ego gegenüberstehen. Wir können sagen, heißt, du bist aber ein ziemlich liederlicher Kerl. Wenn ich ehrlich bin, muss ich das schon sagen. Du musst was tun. Ob wir es tun, ist ein anderes Kapitel. Wir sagen lieber, na, du bist toll, du bist großartig. Das sagen wir uns lieber. Also die Selbsterkenntnis, was da wirklich in unseren Ego-Kräften drinnen steckt, ist ja gar nicht so leicht und ist manchmal auch schmerzhaft. Aber indem wir sie erwerben und leichte Korrekturen vielleicht annehmen an dem Bild, entwickeln wir uns weiter. Denn wodurch wird dieser geistige Funke immer stärker, immer größer? Dadurch, dass er schöpferisch tätig ist. Dadurch entwickelt er mehr Bewusstsein, je mehr er aus sich herausbringt, desto mehr hat er, an dem er sich spiegeln kann, und desto kräftiger wird er auch. Also noch lange nicht so kräftig wie die Elohim in der Bibel, da haben wir noch viel Zeit, aber durch diese schöpferische Tätigkeit, und die beginnt einfach damit, dass wir uns selbst umgestalten. Dass wir uns nicht so als Naturwesen hinnehmen, wie wir halt einfach geboren wurden und in die Welt geworfen wurden, sondern zur Individualität, das heißt zum schöpferischen Geist werden wir eigentlich dadurch, dass wir selbst etwas aus uns machen. uns selbst weiter formen, weiterbilden. Und das geht weiter, wir können also diese seelische, diese astralen Kräfte umgestalten. Wir können die Lebenstätigkeit in uns beeinflussen, das wird schon sehr viel schwieriger und ist sehr mit Vorsicht zu genießen. In diesen Lebenskräften, in diesen Formbildekräften liegen zum Beispiel aber auch drinnen, naja, Dinge, die so lebenslange Gewohnheiten sind, Temperament, zum Beispiel ein Zornpinkel, das ist nämlich nicht nur das Ego. Das ist, im Ego ist immer das, was so momentan aufblitzt. Wir sehen was und, ah, jetzt muss ich es haben. Das ist so der momentane Impuls, was augenblicklich im Bewusstsein ist. So die tieferen Lebensgewohnheiten, wo wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken, warum wir das so tun, sondern es passiert was und automatisch Zorn, ein anderer phlegmatisch schaut da rein, aus Natur heraus, wo es vielleicht einmal angebracht wäre, heißt ein bisschen Zunder, das nicht schaden. Das ist aber wahnsinnig schwer in den Griff zu bekommen. Versuchen Sie es einmal, das Temperament so langsam umzuarbeiten, auszugleichen. Temperament heißt ja eigentlich Mischung. Tempera ist die Mischung eigentlich. Es gibt nämlich vier Temperamente. Eigentlich sollten wir theoretisch alle vier im Gleichgewicht haben. Je nachdem wir reagieren können, einmal zornig, einmal phlegmatisch, einmal heiter, lustig, sanguinisch oder auch traurig, ernst werden, das sollten wir alles drinnen haben. Aber meistens ist es einseitig. Wenn man an diesen Einseitigkeiten zu arbeiten beginnt und zur Vielseitigkeit oder Vierseitigkeit, wie Sie wollen, kommt, dann arbeitet man im Grunde bereits in die Lebenskräfte hinein. Das geht also noch sogar schon tiefer als diese Ego-Kräfte hinein. Und das hat sehr wohl dann auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit und diese Dinge. Also viele Krankheiten entstehen zum Beispiel dadurch, dass solche Einseitigkeiten drinnen sind in den Lebenskräften. Unter Umständen werden die sogar also durch seelische Unarten hineingeprägt in die Lebenstätigkeit, weil genauso wie wir das verbessern können wir es natürlich verschlechtern auch. Das ist immer die Schattenseite davon. Wir können es bewusst verbessern oder wir können, wenn wir es laufen lassen, auch unsere Unarten da hineinbringen, bis in die Lebenstätigkeit oder als Folge dann, wenn die gestört ist, sogar bis in die physische Konstitution hinein. Also dass es dann manifest wird bis ins Physische hinein. Also letztlich können wir dann sogar bis ins Physische, aber auch verbessernd arbeiten. Also bis dort hinein geht diese schöpferische Tätigkeit. Und wir tun das Ganze natürlich aber auch in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Dadurch bringen wir unsere Kultur, unser ganzes soziales Gefüge zustande. Also mit dem verändern wir letztlich auch die ganze Erdenwelt in Wahrheit. Und das heißt, wir sind durch unseren noch sehr winzig kleinen schöpferischen Funken dazu aufgerufen, auch in gewisser Weise diese ganze Erdenwelt eben in einer geistgemäßen Weise zu verwandeln. Wir sind nicht dazu da, also nur als Naturwesen zu vegetieren und wie das Tier eben als Instinktwesen durch die Welt zu gehen, sondern sie bewusst zu verwandeln. In welche Richtung ist die andere Frage? Wir zerstören sehr viel dabei, im Moment auch. Und wir müssen sehr viel mehr tun noch, um sie wieder in eine Richtung zu bringen, wo Lebenskräfte, neue Lebenskräfte hineinkommen. Also wo wir auch förderlich nämlich wirken, nicht nur auf unsere Lebenskräfte, sondern auch in der Natur draußen. Also das ist auch, das beides gehört zusammen. Also wenn wir uns selber entwickeln, gut entwickeln, dann wirken wir auch auf die Natur in einer guten Weise. Also da ist eine sehr, sehr wichtige Dimension drin, weil ja jetzt Umweltschutz, Natur und so ein großes Thema in unserer Zeit ist, weil durch die Technik sehr viel Zerstörung hineinkommt. Die Technik bringt uns im Übrigen gerade durch diese Zerstörungskräfte auch wieder die Chance, viel bewusst zu werden, aber wir müssen die Schäden heilen. Also ich verteufle sicher nicht die Technik, aber ich sage nur, wir müssen dann im mindestens gleichen Maße Heilkräfte auch in die Welt bringen und die können wir nur in die Welt bringen, wenn wir sie in uns einmal zuerst entwickeln, aus unserer schöpferischen Individualität heraus. Also das ist so ein bisschen das, was hinter dem Anthropos steckt und was als Idee hinter der Anthroposophie steckt. Ich glaube, damit lasse ich es für heute einmal gut sein. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Danke.
Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag und auch